Me too.
Je suis Charlie.
Black Lives Matter.
Refugees welcome.
Als Social Media Nutzer und Nutzerinnen kennen wir alle Hashtags als Markierungen, die es uns einerseits ermöglichen, aus den etwa 27 Millionen Inhalten, die täglich über die sozialen Medien geteilt werden, diejenigen zu finden, welche ein bestimmtes, für uns interessantes Thema beleuchten und die wir andererseits auch selbst verwenden, um unsere eigenen Beiträge in einen bestimmten Kontext zu setzen und durch automatische Verlinkung mit anderen Posts des gleichen Themas für andere sichtbar und präsent zu machen. Hashtags sind also hauptsächlich Elemente der Systematisierung innerhalb der sozialen Netzwerke, die Beiträge unter verschiedenen Stichworten anordnen und miteinander verlinken.
Trotzdem ist ja aber Hashtag nicht gleich Hashtag. Lesen wir jetzt zum Beispiel unter einem Beitrag den Hashtag MeToo, haben wir an dieser Stelle natürlich ganz andere Assoziationen als zum Beispiel beim Hashtag Summer. Wir stellen durch den Hashtag MeToo nämlich automatisch eine Verbindung her zwischen dem entsprechenden Beitrag und den Missbrauchsvorwürfen gegen den amerikanischen Filmproduzenten Harvey Weinstein und die damit verbundene Debatte um Sexismus und Machtmissbrauch in der Gesellschaft. Wir können anhand dieses Beispiels also sehr gut sehen, wie stark inhaltlich aufgeladen ein Hashtag eben auch sein kann, sodass er nicht mehr nur eine reine Ordnungskategorie darstellt, sondern auch zu einem Instrument einer Bewegung werden kann und im Sinne dieser Bewegung auch arbeitet.
Jetzt müssen wir uns an dieser Stelle aber natürlich nicht nur auf ausländische Beispiele wie MeToo berufen, sondern finden auch innerhalb Deutschlands sehr aussagekräftige Beispiele für feministische Hashtag-Kampagnen. So zum Beispiel der Hashtag Aufschrei, unter dem Tausende von Frauen über ihre sexistischen Erfahrungen im Alltag berichtet haben und damit eine deutschlandweite Debatte zum Thema Alltagssexismus im Jahr 2013 auslösten. Wir haben für euch mit Jasna Strick gesprochen, die nicht nur seit 2011 über feministische Themen schreibt und heute als Online-Referentin zu Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, Feminismus und digitale Gewalt auftritt, sondern auch 2013 den Hashtag Aufschrei mitinitiierte. So hört ihr jetzt, was Aufschrei überhaupt ist und wie Jasna und ihre Mitstreiterin die Kampagne ins Leben gerufen haben.
Im Prinzip muss man sich ein bisschen so in die politische Stimmung von Anfang 2013, Ende 2012 versetzen. Ende 2012 gab es in Indien eine Massenvergewaltigung, wo jemand die ist an den Folgen gestorben. Das war viele Monate auch national in den Medien. Wir haben im Januar sehr viel Diskussion zu Sexismus, zum Beispiel in der Piratenpartei gehabt. Es gab diesen berühmt gewordenen Brüderle-Artikel. Es wird ja immer behauptet, dass der Auslöser für Aufschrei war. Das stimmt so nicht, weil Aufschrei ist gestartet worden, da gab es den Artikel noch nicht. Eigentlich war so in der feministischen Blogosphäre halt super viel Diskussion die Wochen vorher schon und es war so ein bisschen so eine Stimmung in der Luft, dass man merkte, das Thema Sexismus ist irgendwie gerade heiß. Also es wurde halt in Blogs, also sozusagen Parallelmedien, als auch den klassischen Medien so ein bisschen andiskutiert. Es gab Planungen dazu, das erste Mal am 14. Februar so eine feministische Tanzaktion zu machen. Die wurde auch sehr heiß diskutiert. Dann hat eine Bloggerin Artikel darüber geschrieben, was ihr so an Street Harassment passiert. Und sie hat das überschrieben mit normal ist das nicht und hat auch erzählt, dass es im englischsprachigen Raum, vor allem in Großbritannien, Hashtags gibt, worunter vor allem Frauen ihre Erlebnisse schildern und hat da verwiesen auf Shouting Back, war das damals, glaube ich, und meinte so, ja, vielleicht brauchen wir sowas auch oder wie schafft man es dann, Diskussionen zu starten? So ein Gedankenspiel. Und dann hat Nicole von Horst diesen Artikel gelesen und war mitten in der Nacht und sie hat dann halt als Reaktion darauf sozusagen angefangen, Erlebnisse zu schildern. Und der erste Tweet, den sie geschrieben hat, war: Der Arzt, der meinen Po tätschelte, als ich wegen eines Selbstmordversuchs im Krankenhaus lag. Und in dieser Art und Weise hat sie mehrere Erlebnisse geschildert ohne Hashtag, weil es gab halt keinen im deutschsprachigen Raum. Die erste Person, die darauf eingestiegen ist und die das gelesen hat, das war ich. Und wir beide waren die Ersten, die geschrieben haben. Und dann kam Anne Wiezorek dazu und hat den Hashtag Aufschrei vorgeschlagen, weil sie halt auch die Aktionen wie Shouting Back und so kannte. Und das ist keine Übersetzung davon, aber es ist sozusagen im Geiste von diesem sich verbal wehren. Zeit gab es noch so ein bisschen sowas wie eine Nacht-Timeline auf Twitter, also wo nachts haben Leute auf Twitter über privatere, intimere Sachen geschrieben. Es waren ein paar Leute wach, viele haben das retweetet, viele sind eingestiegen und warum Aufschrei so funktioniert hat, war halt unter anderem die Emotionalität, die das ausgelöst hat und die hat jeder einzelne Tweet ausgelöst. Hunderte Frauen und auch andere Leute haben in dieser Nacht weinend vor ihren Computern gesessen, retraumatisiert von den Geschichten, die ihnen passiert sind, haben gelesen, was ihren nahestehenden Freundinnen passiert ist, von Sachen, die sie nicht wussten, haben sich erinnert an eigene Erlebnisse, haben Sachen gelesen, die Omas passiert sind, die kleinen Kindern passiert sind. Das war alles furchtbar schlimm und ekelhaft. Und naja, 2 Wochen später 68.000 Tweets. Ja, das war dann die Geburtsstunde von Aufschrei im Internet.
Wie ihr hört, muss hinter einer Kampagne nicht unbedingt ein Masterplan stecken, sondern es reicht gegebenenfalls eine nächtliche Twitter-Session. Uns, aber bestimmt auch euch, stellt sich die Frage, wie es an dieser Stelle wohl weitergeht. Was kann eine Hashtag-Kampagne eigentlich leisten? Reicht sie alleine aus, um gesellschaftliches Umdenken bzw. politischen Wandel zu bewegen? Oder muss man doch auf die klassischen Mittel wie eine Demonstration zurückgreifen? Wir haben Jasna nach den Vorteilen des Online-Aktivismus gefragt und dabei einiges Spannendes erfahren. Hören wir mal rein.
Wir sind heute an einem ganz anderen Punkt. Und dass wir heute an einem anderen Punkt sind, ist ausgelöst dadurch, dass es diese Debatte 2013 gegeben hat. Ohne Druck aus der Gesellschaft hätte sich das nicht verändert. Irgendeine Politikerin, die sich ein neues Gesetz ausdenkt und das durch den Bundestag bringen will, hat keinen Erfolg. Wir brauchen immer gesellschaftlichen Druck dafür. Online-Aktivismus soll nicht irgendwas ersetzen, was es vorher gab oder das Einzige sein, was es irgendwie gibt. Aber Politik, Aktivismus und Welt verändern geht nicht ohne Internet. Und ich glaube, man muss da, wenn man wirklich was verändern will, Zangentaktik anwenden und halt überall sein. Also die Vorteile sind natürlich, dass ich unabhängig von Zeit, Ort miteinander arbeiten kann. Es hat halt den Vorteil, dass plötzlich auch Mütter sich daran beteiligen können, Leute, die arbeiten müssen, Leute, die irgendwen zu pflegen haben. Ich kann Menschen finden, die eine ähnliche Situation haben, wie ich mich mit denen zusammenfinden und so weiter. Ich kann selber Senderin sein und auf Social Media irgendwie meine Botschaft hinterlassen. Alle Vorteile und alle Nachteile, die das Internet hat, gelten natürlich da genauso. Wäre irgendwie naiv, sich vorzustellen, dass es nicht so ist. Also Hasskommentare und natürlich auch so Sachen wie, dass man halt gerne mit Menschen physisch zusammen ist. Das hat man natürlich im Netz nicht. Was schwierig ist, ist natürlich, dass viele Sachen öffentlich stattfinden und viele Aushandlungsprozesse öffentlich stattfinden.
Wie ihr gerade hören konntet, bietet der Online-Aktivismus neben kleineren Nachteilen also hauptsächlich Vorteile in der Anwendung. So zum Beispiel die Möglichkeit des asynchronen Arbeitens oder des Austauschs mit Gleichgesinnten. Hinzu kommt, dass dem Online-Aktivismus durch die Nutzung des Internets die entsprechenden Verbreitungsmechanismen gegeben sind, die bewirken können, dass ein Inhalt in relativ kurzer Zeit viele Menschen erreichen kann. Was vor allem beim Thema Aktivismus natürlich eine Rolle spielt, da es hier darauf ankommt, dass möglichst viele Menschen sich für ein Thema engagieren und sich vielleicht auch Menschen plötzlich intensiv mit einem Thema auseinandersetzen, dass sie in ihrem normalen Leben höchstwahrscheinlich nicht auf ihrer Agenda gehabt hätten, eben weil sie durch prominente Influencer, Freunde oder Familie in den sozialen Netzwerken darauf aufmerksam gemacht wurden. Falls ihr da draußen während unseres kurzen Beitrags hier vielleicht auch Lust bekommen haben solltet und wir euch dazu inspirieren konnten, euch in einer eigenen Online-Kampagne auszuprobieren, haben wir jetzt nochmal abschließend ein paar kleine Tipps von Expertin Jasna Strick für euch, die euch nur nochmal erzählen wird, welche Vorüberlegungen ihr für eure eigenen Kampagne anstellen solltet und für welche Vorhaben sich Online-Kampagnen grundsätzlich erstmal eignen und für welche nicht.
Grundsätzlich sind halt die Fragen, die man sich stellen muss, wen will ich erreichen? Daraus schließt sich dann nämlich, wo erreicht man die? Was will ich eigentlich? Und was sollen die Leute tun und was soll passieren? Und wen will ich mitnehmen? Aber auch, an wen stelle ich meine Forderungen? Also, mit wem tue ich mich zusammen? Möglichst diverse und intersektional abwechslungsreiche Gruppe von Leuten, die das starten, weil es ist immer sinnvoll, mit allen Forderungen, die man an die Gesellschaft stellt, zu gucken, wen betrifft das eigentlich noch und wen möchte ich mitnehmen? Es macht ja tatsächlich irgendwie Sinn, wenn man bewusst selber was starten will, dass man Aktionen hat, wo Leute sich selbst beteiligen können und selber was beitragen können. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, ich will einfach nur einen Link zu einer Webseite verbreitet haben und das mit diesem Hashtag, warum sollte ich das tun? Das ist keine Aktion, bei der man mitmachen kann. Ja, so Aktionen, wo Leute selber was beitragen können, entweder irgendwie kreativ oder persönlich.
Mit diesen Expertentipps im Gepäck möchten wir uns jetzt von euch verabschieden. Wir hoffen, euch hat der Beitrag genauso viel Spaß gemacht wie uns und ihr habt gerne eingeschaltet.
Wir verabschieden euch da draußen und wünschen euch noch einen schönen Tag und viel Spaß noch hier bei Radio Blau.